Gutes hält sich. Seit 25 Jahren.
Free FM.
Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm. Der Podcast der internationalen Stadt, den gibt es immer am Mittwoch, alle Wochen zu hören. Dann heißt auch für den geneigten Hörer am Mikrofon Frank Rieddorf. Und wir haben natürlich immer einen Gast. Heute haben wir einen Gast aus Ulm, den die meisten kennen. Es ist der Rabbiner der Synagoge hier und ich begrüße sehr herzlich den Herrn Schneu Trepnik von der israelitischen Religionsgemeinschaft hier in Ulm. Herzlich willkommen, Herr Trepnik.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Sie kennen wahrscheinlich relativ viele Leute in Ulm. Die Synagoge kennen natürlich auch relativ viele Leute in Ulm. Wir wollen aber trotzdem mal zum Einstieg, auch wenn es vermeintlich nicht nötig ist, so eine kurze historische Herholung vom Judentum haben, was so die essentielle charakteristischen Merkmale sind, dass man dann das vielleicht nochmal dem einen oder anderen nochmal geläufiger wird.
Ich würde fast sagen, der bekannteste Merkmal ist natürlich die Feiertag von Shavuot, wo wir es vor kurzem als Juden gefeiert haben. An der Tag hatten die jüdischen Volk kurz nach dem Auszug aus Ägypten für 3333 Jahre die 10 Gebote am Berg Sinai bekommen. Das ist der besondere Merkmal oder sicherlich der wichtigste Merkmal der jüdischen Glauben. Und unsere Zeit ist begrenzt, eine Geschichte von 3333 Jahren in wenigen Minuten zu beschreiben, geht es natürlich nicht. Aber wir Juden haben den 5 Büchern Mose mit vielen Geboten und Verboten, viele Feiertagen und Regeln, wie zum Beispiel dem Sabbat, dem Samstag, wo wir als richtigen Tag unter der Woche feiern, oder hat die koschere Speiseregel, was wir Juden essen dürfen und was geht nicht. Also sind viele Gebote, Verbote, Traditionen und so weiter und so weiter.
Werden die dann unterschiedlich ausgelebt, dass man sagt, für den einen ist koscher dieses, für den anderen ist koscher jenes, oder ist es eine relativ klare Anweisung?
Es ist klare Anweisung, was bedeutet koscher, was koscher ist und was nicht. Es wird ein Unterschied gelebt, weil am Endeffekt entscheidet jeder für sich selber, was und wie er sein Leben gestaltet und ob er Tradition leben möchte oder wenig.
Wo kommt es ursprünglicherweise her? Wann ist es das erste Mal erwähnt worden oder wo ist der Hintergrund davon?
Wir haben im zweiten Buch Mose bereits eine Liste von Lebewesenden oder Tieren, wo wir Juden verzehren dürfen oder nicht. Dort ist auch geschrieben, das ist untersagt, Milch- und Fleischprodukten zusammenzumischen. Kein Blut darf man essen. So weiter und so weiter. Also ziemlich früh am Anfang direkt im 5 Bücher Mose.
Wie würden Sie die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten mit dem Christentum definieren? Kann man sagen, es gibt eher Gemeinsamkeiten oder es gibt eher Unterschiede?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir die Gemeinsamkeiten suchen sollen und nicht die Unterschiede. Unterschiede gibt es genug. Ich denke, die Hauptgemeinsamkeit zwischen den Religionen oder zwischen allen monotheistischen Religionen ist Glauben an einen Gott, der eine Religion gegeben hat, der Gebote, Verbote, gewissen Regeln gegeben hat und erwartet von uns, dass wir als gute Menschen leben sollen.
Das ist eine sehr einfache, auf die sich, denke ich mal, alle, auf der sich dann alle einigen können, oder?
Genau das habe ich gesucht. Genau das sollen wir suchen. Und am Endeffekt sollten jeder für sich selber entscheiden, welche Religion oder gar keine Religion für ihn passt und wie er sein Privatleben gestaltet.
Das heißt, gibt es auch innerhalb von Ihrer Gemeinde Mitglieder, die das unterschiedlich ausleben, also die Strenge vom koscheren Essen, die Strenge vom Sabbat einhalten? Ist es immer eine individuelle Sache oder wird da schon drauf geschaut, dass da diese Standards gewahrt werden?
Ich bin kein Gottespolizist. Und ich kontrolliere gar nicht, was die Menschen in ihrem Privatleben tun. Es gibt natürlich Hausregeln, was zum Beispiel die Gemeinde betrifft. Ja, innerhalb der Gemeinde hält man natürlich an den Sabbatregeln, ganz klar. Aber das ist eher als Hausregel, als Haus und nicht jetzt als Kontrolleur, was die Menschen in ihrem Privatleben tun. Es gibt sicherlich Menschen, die mehr Tradition oder traditionell leben und es gibt andere, die wenig traditionell leben. Wie eigentlich bei jeder Religionsgemeinschaft.
Richtig. Wie würden Sie denn so, sag mal, die Hauptmessage, wie man heutzutage sagt, das Judentum, kann man das so zusammenfassen in ein paar Schlagworte? Das ist das zentrale Element, worum es geht?
Sie sagen Hauptmessage des Judentums. Hauptmessage des Judentums in dem Sinn ist, das Judentum missioniert gar nichts. Im Judentum ist es streng verboten zu missionieren, weil nach der jüdischen Sichtweise hat jeder seine eigene Entscheidung und möglicherweise noch gar jeder seinen richtigen Weg auf dieser Welt, seine richtige Lebensweise auf dieser Welt. Und deshalb gibt es keinen Hauptmessage. Die Hauptmessage ist, sollen wir leben in unserer Privatsphäre und unserem Privatleben gestalten, wie wir es für richtig halten, sollen wir aber die anderen Menschen leben lassen.
Kommen wir mal zu Ihrer Gemeinde hier. Die Synagoge, die kennt ja jetzt jeder, die ist ja aber relativ neu hier in Ulm, also ganz neu ist jetzt auch nicht mehr, aber relativ neu. Wie ist es davor gewesen? Wo haben Sie sich davor getroffen?
Zwischen 1948 und 1990 lebten kaum Juden in Ulm. Es waren zwischen 5 und 10 Leute. Die haben natürlich keinen Versammlungsraum. Die haben sich entweder nach Stuttgart gefahren als Württemberger oder mit dem Neu-Ulmer Juden als Bayern sozusagen oder Gäste in bayerischen Gemeinden nach Augsburg gefahren. Wir sind eigentlich genauso wie bei den Kirchengemeinden, wir sind Körperschaft. Das heißt, wir haben die ähnlichen Regeln, die ähnlichen sozusagen Gesetze, oder die ähnlichen juristischen Begriffe wie die christlichen Gemeinden, von Körperschaft, Religionunterricht, auch Kirchensteuer und so weiter. Es ist ziemlich identisch. Erst 1990, mit Ende des Kommunismus, gab es wieder Zuzug von Juden nach Deutschland bzw. nach Europa. Und es war aber ganz wichtig für die deutsche Regierung, aber auch für die jüdische Gemeinde in Deutschland, eine Auffrischung, eine Welle von neuen Mitgliedern zu bekommen. Ansonsten hätten die jüdischen Gemeinden und die jüdisches Leben hier im Lande einfach gestorben. Es waren zu wenig jüdische Bürger in Deutschland damals. Und durch diese neue Zuwanderung, die praktisch überall in Deutschland angekommen sind, gab es wieder eine Gruppe in Ulm, die zusammenkamen. Und das hat die israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg dazu bewogen, jemanden vor Ort zu suchen, der soll hier vor Ort was aufstellen und nicht mehr die Leute nach Stuttgart sozusagen zu transportieren, jede Wochenende oder jeden Feiertag, es ist einfach zu weit weg. Das ist auch der Grund, warum ich bin nach Ulm gekommen. Ich bin direkt aus Israel hierher gekommen, bin in Israel geboren und aufgewachsen. Und erst Mitte 2000 bin ich mit meiner Familie hierher gekommen, 2 Jahre später, 2002, waren wir so weit, dass wir einen ganz kleinen, bescheidenen Raum in der Neutostraße gemietet, weil wir dachten, es wäre gut, wenn wir einen festen Räumlichkeiten für die Mitglieder haben. Wir wussten aber gar nichts, wie weit wir es noch entwickeln und wie viele Leute werden tatsächlich zu uns kommen. Aber es hat sich sehr, sehr schnell weiterentwickelt, bis dass wir 2006 bereits größere Räumlichkeiten gebraucht. Und tatsächlich 2012 hatten wir unsere neue Synagoge auf dem Einhof eingeweiht.
Wie viele Mitglieder hat denn Ihre Gemeinde jetzt, wenn Sie sagen, es gab teilweise da nur noch eine Handvoll Juden hier in Ulm? Wie viele sind es denn jetzt aktuell in Ihrer Gemeinde?
Es sind circa 500 Mitglieder. Ich sage es mit Absicht circa, weil wir sind praktisch als Zweigstelle von der württembergischen jüdischen Gemeinde. Wir sind keine selbstständige Gemeinde. Es ist verwaltungsmäßig einfach so für uns alle, dass es eine Zentralverwaltung in Stuttgart gibt und wir sind als Zweigstelle da. Und deshalb gibt es nicht wirklich eine Grenze zu sagen, der Mitglied gehört zu Ulm und der anderen vielleicht nicht, sondern ja, im ganzen Region. Sie fragen berechtigterweise, wie viele Mitglieder wir haben. Ich finde aber die Frage, wie viele aktive Mitglieder wir haben, viel wichtiger. Und wir haben vor Corona-Zeit im normalen Wochenende 70, 80, 90 Leute zur Synagoge, also zum Gottesdienst. Und deshalb ist es relativ aktive Gemeinde, Entschuldigung, hier in Ulm und relativ hohe Zahl von aktiven Mitgliedern.
Jetzt, wenn Sie sagen 70, 80 Aktive, aber im größeren Feld auch so bis zu 500, das ist ja schon eine sehr große Zunahme im Vergleich zu der Zahl von 5 bis 6. Wo kommen denn die ganzen vielen Leute neu her? Sind die alle zugereist vom Ausland oder waren die vorher versteckt auf kleinen Gemeinden? Oder sind sie wie Sie aus Israel gekommen?
Es gibt ganz wenig, die aus Israel hierher kamen. Vor allem diejenigen, die aus Israel hierher kamen wegen der Arbeit, also Relocation und bleiben hier nur wenige Jahre. Die großen Zuzug gab es aus Osten, also aus der ehemaligen Sowjetunion, früher und danach später auch gewissen Umzugs und Leute, die innerhalb Deutschland sozusagen sich umgezogen und nach Ulm kamen. Die wirtschaftliche Lage hier in der Region ist ziemlich gut und die Leute, die Arbeit suchen, aber auf der anderen Seite auch ein aktives jüdisches Leben wollen, finden hier einen attraktiven Platz.
Jetzt sind Sie Rabbiner. Vielleicht erklären Sie mal ganz kurz, was Ihre Tätigkeit ist. Kann man sich das so vorstellen, wenn man hier mit dem Christentum aufgewachsen ist, dass Sie so eine Art Pfarrer sind? Kann man das so sagen oder gibt es da doch durchaus Unterschiede? Oder was ist so Ihre Haupttätigkeit?
Ich werde es vielleicht andersrum beginnen. Der Rabbiner hat im jüdischen Glauben keinen Vorteil und keinen Nachteil, keine extra Gebote und keine extra Verbote zu achten. Ganz normalen, hoffentlich ganz normalen Mensch, ganz normaler Jude, der natürlich nach der Tradition lebt. Ein Rabbiner ist jemand, der die Thema oder die jüdische Religion intensiver als bei vielen anderen Leuten studiert, kann sich ein bisschen besser aus als Lehrer, als Seelsorge, als gewisse religiöse Oberleitung in die Gemeinde sein. Ist aber keinesfalls aufgehobene Person. Natürlich, die Menschen erwarten von Rabbiner, der soll ein gewisses Vorbild sein. Das ist hoffentlich auch der Fall, aber ist leider nicht immer so. Wie gesagt, ist ganz normaler Mensch, eher als Religionslehrer und Religionsbeauftragter.
Und dann sind die Tätigkeiten, wie Sie halt so in der Gemeinde, was Sie so gesagt haben, so seelsorgerische Sachen, Durchführung von den...
Die Tätigkeiten sind tatsächlich sehr unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde. In manchen Gemeinden sind mehr Kinder- und Erziehungs angedacht und bei den anderen Gemeinden sind vielleicht eher die älteren Leute oder Seelsorge, Religionslehrer, aktive Synagoge nehmen, obwohl direkt im Gottesdienst als der Rabbiner keine Sonderfunktion steht da, genauso wie allen anderen. Aber immerhin, wie aktiv ist die Gemeinde, gibt es natürlich mehr zu tun.
Und wie wird man Rabbiner? Mussten Sie da Theologie oder was Vergleichbares studieren?
Theologie oder Judaistik, wie Sie das jetzt beschreiben wollen. Es ist tatsächlich ein Studium, der dauert in der Regel mindestens 3 Jahre, wo man gewisse Themen im Judentum studiert. Kann man nicht alles innerhalb 3 Jahre studieren, kann man nicht alles wissen, aber die Themen, die zum Alltag gehören, von Feiertagen und koscheren Speisen und solchen Fragen, die im Alltagsleben von jüdischen Gemeinden gebraucht.
Und das kann man dann nur in Israel oder besteht auch außerhalb die Möglichkeit, es zu studieren?
Ich habe es persönlich nicht in Israel studiert und das beantwortet natürlich auch Ihre Frage. Ich habe es 2 Jahre in New York studiert und 1 Jahr in Melbourne in Australien studiert. Kann man überall studieren, gibt es auch hier in Deutschland, mittlerweile in Hamburg gibt es ein rabbinisches Studium. Es war mal in Berlin, der ist meines Wissens leider geschlossen, aber hat es mit dem Ort nichts zu tun.
Okay, geht weiter. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie ein ganz normaler Rabbiner, wie die anderen Gemeinden...
Ganz normaler Mensch
sind. Aber gibt es von der hierarchischen Aufteilung etwas Vergleichbares im Judentum, wie wir das in der katholischen Kirche im Vatikan finden? Oder müssen wir uns von diesen Bildern, von dieser hierarchischen Aufteilung komplett lösen, wenn wir über das Judentum reden?
Es gibt im jüdischen Glauben keine Hierarchie. Es gibt Menschen und Gott. Und es gibt niemanden, der zwischen die einfachen, Einführungszeichen, einfachen Mensch und Gott steht. Und jeder, der sich auskennt, kann eigentlich allen liturgischen Anlaufe, alle liturgischen Anlässe selber führen im jüdischen Glauben. Es gibt keinen Anlass, wo man ein ordinierter Rabbiner braucht. Wir brauchen manchmal jemanden, der sich besser kennt. Wir brauchen manchmal jemanden, der vielleicht als Beamter dasteht, wie zum Beispiel beim Hochzeit, jemand soll das Ganze richtig dokumentieren und schauen, dass es alles richtig läuft. Ja, organisatorisch, aber nicht liturgisch und nicht aus religiöser Sicht.
Wo kommen dann diese Studienschwerpunkte, wer legt die dann fest? Weil es muss ja auch dann, wenn Sie sagen, Sie können es weltweit studieren, dann muss es ja auch irgendwie eine Gemeinsamkeit geben. Wo kommt dann dieser Lehrplan oder wie man das da bezeichnen kann her?
Es gibt insgesamt, jetzt bitte nicht erschrecken, im jüdischen Glauben 613 Gebote und Verbote und jeder von denen hat mehrere Paragraphen. Manche die Gebote und Verbote betreffen, zum Beispiel die jüdische Tempel, die haben wir momentan nicht, oder extreme Situationen. Die braucht man als normaler Rabbiner, als normaler Gemeinderabbiner nicht studieren. Auf der anderen Seite, es gibt, wie gesagt, die Alltagsfragen oder die Alltagsthemen, die beschäftigen ganz normale jüdische Menschen, von Feiertagen und Sabbat bis zum koscheren also Speiseregeln, und die Fragen studiert man in der Regel in diesem Studium, und es gibt einen gewissen Rahmenbedingung, was man studiert, allerdings unterscheidet es tatsächlich von einem Ort zum anderen.
Also gibt es durchaus schon regionale Unterschiede. Jetzt haben Sie es ja gerade eben schon angesprochen, Corona ist natürlich ein Thema, das weltweit für Furore sorgt, und ganz viele Vereine und ganz viele Gemeinden und ganz viele Kommunen sind da natürlich schwer betroffen. Wie ist es denn bei Ihnen in der Gemeinde gewesen? Hat es alles auf den Kopf gestellt? Ist es bei Ihnen eingebrochen oder konnten Sie einigermaßen adäquat weitermachen?
Es hat das alles auf den Füßen gestellt und nicht auf den Kopf. Wir können Corona-Situation nicht wirklich ändern. Die Frage war von Anfang an, wirklich von Tag 1, von Tag 0, wie gehen wir mit der Sache um? Und wir haben uns geeinigt, bereits im März letztes Jahres, dass wir sehr vieles online anbieten. Von dem Tag an, wo wir die Synagoge damals beim ersten Lockdown geschlossen, hatten wir einfach die Mitglieder angeboten, Online-Gottesdienste. Und ziemlich schnell haben wir auch Kinderangebote online gestellt. Und die Eltern und die Kinder und auch die älteren Leute haben sich natürlich gefreut, besonders beim ersten Lockdown, wo die Leute saßen tatsächlich physisch zu Hause, dass man trotzdem gemeinsam zusammenkommen und trotzdem gemeinsam beten und trotzdem gemeinsam das unternehmen. Und es funktioniert auch heute, auch wenn wir keinen harten Lockdown mehr haben, aber immerhin die Inzidenz ist noch nicht so optimal und wir bitten deshalb alles auch online.
Und es funktioniert auch, man hört ja bei anderen Vereinen immer wieder, gerade die Älteren seien da außen vor, weil sie das nicht können oder Bedenken haben oder weil nicht jeder den Zugang hat. Gehen dann welche verloren oder würden Sie schon sagen, das ist fast gewährleistet, dass da jeder teilnehmen kann?
Ich kann es Ihnen nur als Beispiel nennen. Wir haben im Deutschsprachkurs für Senioren, wo ausschließlich Senioren Deutsch lernen, einfach Umgangssprache lernen. Und das hatten wir, ja, das hat ein bisschen gedauert, das hatten wir, denke ich mal, April oder Mai letztes Jahres auf online umgestellt. Und ich glaube, außer ein, vielleicht zwei, nehmen alle Teilnehmer weiterhin teil in diesem Angebot. Manche haben es selber hingekriegt und die anderen haben sicherlich auch Kinder und Enkelkinder. Und ansonsten bei Bedarf haben einige Studenten bei uns in der Gemeinde mitgeholfen, damit es funktioniert.
Also haben Sie das ganz pragmatisch umgesetzt und erreichen Ihre Mitglieder weiter. Also das heißt, das Gemeindeleben geht natürlich in einer ganz anderen Form, ist natürlich ganz klar, aber das Gemeindeleben geht trotzdem weiter.
Ja, das ist richtig. Ich kann es nochmal als Beispiel nennen. Wir machen Kinderangebote vor den Feiertagen. Und bei manchen Angeboten nehmen 70, 80 Kinder aus der ganzen Region teil. Gerade die Kinder, die früher zu Präsenzveranstaltungen nicht gekommen, wegen Entfernung und so weiter, nehmen jetzt mehr teil in unseren Aktivitäten, weil das ist eben online und leichter zu erreichen.
Also gibt es sogar ein paar Verbesserungen nicht, aber es kommen manche Leute, die sonst nicht dazugestoßen sind, weil es jetzt niederschwelliger geworden ist. Aber ist es auf Dauer eine Option oder würden Sie sagen, wenn jetzt Corona wieder vorbei ist, kommen Sie von diesem Online-Format ab oder kann es ein Parallelangebot werden?
Ich denke, wir werden es parallel weiterhin machen.
Sind Sie da sehr, sehr fortschrittlich und sehr pragmatisch mit der ganzen Sache umgegangen? Also es ist ja schön, dass man das auch mal hört, dass es nicht gleich das Ende von der Gemeinde bedeutet, was ja viele sagen, dass da zu viel verloren geht. Also es ist nicht so negativ.
Klagen gibt's, bringt uns nicht weiter. Ja, wir haben Zeit zu klagen, aber ansonsten, wir müssen pragmatisch handeln. Ansonsten schließen wir einfach unsere Türe zu und bringt uns sozusagen, es wird keine Verbesserung geben. Wir müssen pragmatisch denken und wir müssen handeln und wir müssen Wege finden, wie wir Corona-konform, sicherheitskonform weitermachen.
Sehr schön. Jetzt kommen wir nochmal zu einem aktuellen Thema. Vor ungefähr 1,5 Wochen, da gab es einen offenen Brief von der Stadt, vom Oberbürgermeister, auch von der Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm, aufgrund von Vorkommnissen, wo vor ihrer Synagoge Schilder gestanden waren. Wie sehen Sie das? Haben Sie das als reale Bedrohung? Es gab ja auch schon davor mal Geschichten. Haben Sie das als reale Bedrohung wahrgenommen? Ist es eine neue Welle, eine neue Problematik, die aufkeimt? Oder war das nur was, was schon immer da war und ist jetzt nochmal wieder aufgeploppt?
Muss ich leider ehrlich sagen, es ist nicht seit 1,5 Wochen, es ist seit mehreren Wochen, wo immer mehr unangenehmen Ansprachen oder verbalen sozusagen Äußerungen zu hören, einfach auf die Straße, muss es nicht direkt vor der Synagoge sein. Bedrohung, was bedeutet Bedrohung? Ein Mensch, der einfach auf die Straße läuft und werden von jemandem beleidigt und wird von jemandem angeschrien, auch wenn es jetzt körperlich nicht berührt, aber es ist sicherlich unangenehm.
Wie gehen Sie damit um? Was reden Sie mit den Leuten? Schließen Sie die Synagoge noch mehr zu? Ignorieren Sie das? Oder wie würden Sie sagen, kann man damit gut umgehen in Ihrer Rolle?
Kann man nicht gut mit dem umgehen. Es gehört nicht zur Normalität, hoffe ich sehr. Ich versuche es zu ignorieren, weil ich glaube nicht, dass es Aussprache oder irgendwie was bringen werden. Ehrlich gesagt, wenn ich auf die Straße laufe und jemand schreit, scheiße Jude, oder wie zum Beispiel auf dem Plakat stand, don't kill innocent people, ich glaube nicht, dass ich jemanden hier umgebracht und ich kenne auch keine Mitglied bei uns in der Gemeinde, der jemanden ermordet. Und da glaube ich auch nicht, dass es irgendwie was bringt, mit den Leuten zu sprechen.
Aber es ist ja, der Hintergrund ist natürlich der Konflikt in Palästina, wo dann Sie, also Sie nicht persönlich, aber Sie als jüdischer Vertreter vor Ort dafür verantwortlich gemacht werden. Ist natürlich eine Kurzschlusshandlung der Leute, aber das steckt ja anscheinend dahinter, dass Sie jetzt, auch wenn Sie natürlich keinen umgebracht haben, gar keine Frage, aber manche Menschen sehen das eben so, dass Sie da jetzt in die Schuld genommen werden. Was könnte man diesen Leuten sagen?
Ja, Erstmal muss ich sagen, es hat noch vor die Eskalation im Nahost begonnen. Es hat bereits Mitte April begonnen. Ja. Und deutlich mehr zugenommen. Ich werde fast sagen, in diesen letzten Wochen hatte ich fast mehr solche Erlebnisse gehabt als in den gesamten 20 Jahren in Ulm. Also es hat nicht mit dem Konflikt in Israel zu tun. Definitiv nicht. Und auch wenn manche Leute das anders denken oder behaupten. Einiges werde ich aber dazu erwähnen. Erstmal verstehe ich gar nichts, wieso werde ich oder werden die jüdische Gemeinde hier in Ulm als Vertreter des Staates Israel gesehen. Ich glaube nicht, dass andere Religionsgemeinschaften werden als Vertreter von bestimmten Ländern gesehen werden. Und wenn jemand tatsächlich gegen den Staat Israel protestieren möchte, dann gibt es in München den israelischen Botschafter und dann kann man vor dem Botschafter protestieren. Eines. Das Zweite ist, wir haben während Parolen auch gehört, zum Beispiel in Mannheim hat man versucht, einen Scheibe von der Synagoge zuzuschlagen. Das ist nicht mehr demokratische Demonstration, wie man sich beschreiben möchte, sondern es ist deutlich mehr. Und das ist eine Gefahr für einen demokratischen Staat.
Was wünschen Sie sich von der Stadt Ulm oder von den Vertretern der Stadt Ulm? Haben die da richtig reagiert oder würden Sie sich da noch mehr oder andere Unterstützung wünschen?
Von Stadt Ulm habe ich keinen großen oder nicht mehr erwartet und ich denke, die Stadt Ulm hat großzügig reagiert mit diesem Aufruf. Ich erwarte aber von jeder, der eine Führungsposition hat, ob es Vereine oder Religionsgemeinschaften oder was anderes, dass man die Vereinmitglieder, aber auch einfach Bekannten und Freundenkreis alarmieren. Liebe Leute, es betrifft heute denen, es könnten genauso morgen uns betreffen. Ein Rechtsstaat, ein demokratischer Staat hat zwar offiziell Meinungsfreiheit, aber die Meinungsfreiheit hört meiner Meinung nach auf in dem Moment, wo es auf Kosten von jemandem.
Herr Trepnik, das ist ein total perfektes Schlusswort. Das kann man dann natürlich weitertragen von der israelitischen Religionsgemeinschaft in die Ulmer Stadtgesellschaft. Deshalb ist es ein perfektes Schlusswort. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute Zeit gehabt haben. Für uns eine halbe Stunde war zu Gast der Rabbiner Schneo Trepnik von der israelitischen Religionsgemeinschaft hier in Ulm. Herr Trepnik, ich wünsche Ihnen vor allem Shalom, viel Frieden und viel Zufriedenheit, dass Sie bald wieder sicher und zufrieden durch unser Ulm marschieren können. Machen Sie es gut, vielen Dank.
Dankeschön und bleiben Sie alle gesund.
Free.